Motionist, der Podcast. Herzlich willkommen beim Podcast von Motionist, dem digitalen Content-Hub von BPW. Mein Name ist Juliane Gringer. Ich begrüße Sie recht herzlich zu dieser neuen Folge, in der wir uns mit der Frage beschäftigen wollen, wie in der Stadt mehr Raum für Lieferverkehr geschaffen werden kann. Und ich habe heute gleich zwei Gäste. Einmal ist das Frau Professorin Gesa Ziemer. Sie sagt, die privaten Pkw müssen raus aus den Innenstädten. Gesa Ziemer leitet in Hamburg das City Science Lab an der Hafen City Universität und erforscht die Mobilität in den Städten von morgen. Dabei ist natürlich die wichtigste Frage, wie die Städte, die immer voller werden, auch in Zukunft noch gut funktionieren können. Neben Gesa Ziemer ist auch Hans Stapelfeld heute hier. Als Netzwerkmanager der Logistikinitiative Hamburg zeichnet er für die Umsetzung der Strategie für intelligente Transportsysteme, ITS, verantwortlich und den ITS-Weltkongress, der 2021 in Hamburg stattfindet. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden, dass Sie Zeit gefunden haben heute für dieses Gespräch und ich bin gespannt, wie so eine Stadt ohne private Pkw aussehen kann. Mich interessiert dabei natürlich vor allem, was das für Nutzfahrzeuge bedeuten würde. Frau Professor Ziemer, wie sieht es aus? Dürfen die bleiben?
Ja, ich komme ja eigentlich aus dem Bereich der Stadtforschung. Also wenn Sie mich jetzt nach dem Thema Mobilität oder neue Formen der Mobilität fragen, habe ich ja immer so die Perspektive der Stadtentwicklung. Also nicht eine reine Mobilitätsperspektive. Also ich interessiere mich nicht nur für Technologie, sondern immer auch, ich interessiere mich für die Frage des Drumherums und wie so eine Stadt eigentlich darauf reagieren kann. Und klar, die Devise der meisten Städte, ich sage mal in Europa, aber auch auf vielen anderen Kontinenten, ist natürlich, dass wir den Individual-Pkw-Verkehr in den Städten reduzieren müssen. Das hat erstmal ja damit zu tun, dass die Städte immer dichter werden. Und Stadtverdichtung hat zu tun, dass mehr Menschen in der Stadt leben, dass wir anders bauen müssen, dass wir viel, viel mehr bauen. Wir bauen mehr Wohnungen und die Leute kommen halt eigentlich alle mit einem hohen Mobilitätsbedürfnis. Und die Frage ist jetzt, wie das funktionieren kann. Und da gibt es ja jetzt inzwischen auch schon ganz viele Testversuche, dass man zum Beispiel einzelne Stadtteile oder einzelne Straßenzüge mal temporär für, ich sag mal, 4 oder 8 Wochen schließt für den Individual-Pkw-Verkehr. Um zu schauen, was eigentlich passiert. Was in der Regel aufrechterhalten wird, ist natürlich der Gewerbeverkehr, also die Zulieferer zu den einzelnen Geschäften. Das muss ja so sein, sonst können die ja nicht weiter funktionieren. Aber man versucht erstmal, die Leute dazu zu motivieren, ihre Stadt anders zu benutzen, über andere Systeme, Sharing-Systeme, mehr Fahrrad, mehr zu Fuß gehen und so weiter. Und man guckt jetzt eigentlich, wie funktioniert das in diesen Stadtteilen. Wir haben in Hamburg einen Test gehabt, in Ottensen gerade und auch in der Innenstadt, richtig, in der kleinen Johannesstraße. Und man sieht eben auch, dass das gut funktioniert, aber dass es halt eben auch sehr unterschiedlich funktioniert, je nachdem, wie dieser Stadtteil eben aufgebaut ist. Ist es ein Stadtteil, wo es viel Gewerbe gibt? Ist es ein Stadtteil, wo es viel Gastronomie gibt? Gibt es da Schulen oder gibt es keine? Das ist schon sehr, sehr sensibel und man muss sich eben gut überlegen, wie man das macht und was das eben für Wirkungen hat.
Ganz wichtig, die Aussage eben auch von Gesa, man kann das nicht für eine ganze große Stadt machen, sondern dass wir eben auch planen, dass wir so eine Art Pilotquartiere uns aussuchen, indem man wirklich mit den einzelnen Tools, mit den einzelnen Werkzeugen schon diese Konzepte fahren kann. Wir stellen bei ITS fest, wir haben unheimlich viele Möglichkeiten. Wir haben technisch ganz viele Ideen. Wir haben ganz viele Startups. Wir könnten loslegen, um wirklich den Individualverkehr aus den Quartieren teilweise rauszuziehen. Wichtig ist, dass der Wirtschaftsverkehr, die Lieferung gesichert ist und dass die Lebensqualität gesichert ist. Und wir glauben auch, dass wir heute mit den Konzepten, die wir erarbeiten, mit Micro-Hubs und mit E-Scooter im Sinne von Fahrzeugen, die ausliefern mit E-Antrieb, es tatsächlich schaffen können, hier erste Fortschritte zu machen. Wir haben einige Quartiere, die sich auch dafür bereit erklärt haben und die ganz großes Interesse haben, hier auch zusammenzuarbeiten, um einfach mal zu testen.
Pilotquartiere und Tests, das klingt danach, dass es Anfänge sind, erste Schritte. Können Sie denn so einen Zeithorizont skizzieren? Also erstmal vielleicht, was ist inhaltlich realistisch und dann, wie viel weniger Pkw-Verkehr kann es geben und in welcher Zeit?
Es geht ja nicht immer darum, jetzt schwarz-weiß zu sagen, alles soll raus, sondern es geht darum, etwas runterzufahren, 20 bis 30 bis 40%, und auch den Tag anders zu gestalten. Das heißt, dass man tatsächlich sagt, zum Beispiel, man muss bis zu einem gewissen Zeitpunkt raus sein aus den Quartieren, um die Anlieferung zu gewährleisten, um dann eigentlich eine relativ lange Zeitstrecke über den Tag zu haben, wo der Individualverkehr wirklich den Fußgängern und den Fahrradfahrern freigehalten werden kann. Mich interessiert auch so ein bisschen an Gesa die Frage, und sollen wir eigentlich unterscheiden zwischen Städteplanung, Neubau und Bestand, oder kann man das gemeinsam denken? Wie geht man eigentlich damit um? Weil Wie gesagt, das Angebot ist da. Und wo ist eigentlich so der Schwerpunkt? Wo könnte man am ehesten die größten Erfolge erzielen?
Also ich glaube, das müssen wir ja zusammen denken, weil eben in den, ich sag mal, in den wachsenden Städten, in den attraktiven Städten auf dieser Welt eben viel gebaut wird. In der Regel wird in die Höhe gebaut und nicht in die Breite, weil wir eigentlich gar keine Fläche mehr haben. Und was ich interessant finde, ist jetzt im Bereich des Neubaus, dass es immer mehr Immobilienanbieter zum Beispiel gibt, die vermieten oder verkaufen Wohnungen mit Mobility-on-Demand-Systemen. Also die verkaufen die Wohnung nicht mehr mit einem eigenen Parkplatz, mit einer Tiefgarage, sondern die sagen, ihr könnt hier einziehen, ihr kriegt einen Mietvertrag und daran hängt so ein Maßvertrag. Und dieses ganze Mobility-on-Demand ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Das heißt ja im Grunde genommen, dass wir Verkehrssysteme kombinieren. Ich habe eine App auf meinem Handy und kann sagen, ich will von da nach da fahren und dann gibt die App mir einen Vorschlag. Das Stück kann ich mit der U-Bahn zurücklegen, da kann ich den Bus nehmen. Und dann am Ende muss ich nochmal das Fahrrad nehmen zum Beispiel oder muss ein Stück zu Fuß laufen. Und es gibt ja Städte, in denen das schon sehr gut funktioniert. Also Helsinki ist immer ein tolles Beispiel. Die haben diese WIM-App, heißt die. Und ich glaube, das ist zum Beispiel was, was wir auch ausprobieren müssen in größeren Städten. Helsinki, muss man immer sagen, ist eine kleine Stadt mit ungefähr 450.000 Einwohnern. Wenn man das auf große Städte mappt, wird das natürlich viel komplexer. Aber ich finde solche Modelle interessant. Ne? Wenn du fragst nach Neubau, ist es eigentlich eine tolle Idee, das so zu machen. Gleichzeitig haben wir viel Altbestand und eine hohe Dichte in bestimmten Stadtteilen und dort müssen wir das auch ausprobieren. Ich bin auch nicht so ein Fan davon, jetzt so einen Zeitrahmen zu geben. Das tun ja einige Städte im Moment. Ne? Paris startet eine große Initiative und die sagen dann, in 10 Jahren sind wir hier komplett autofrei in den Innenstädten. Ich mag das auch nicht tun, weil ich tatsächlich glaube, man muss das testen, weil da gehört viel dazu. Und eine Sache möchte ich sagen, vor allem gehört dazu, dass eine Stadt in der Lage ist, interdisziplinär zu arbeiten. Das betrifft nämlich nicht nur die Mobilitätsbranche, das betrifft auch das Gewerbe, das betrifft ein bestimmtes Mindset der Menschen, die auch bereit sind, überhaupt auf ein privates Auto zu verzichten. Das betrifft Tourismus und Marketing, weil die das eben bewerben auch müssen, dass eine Stadt so funktioniert. Und das finde ich eigentlich total spannend, dass eine Stadt quasi gezwungen wird, positiv gezwungen wird, dass die unterschiedlichen Disziplinen plötzlich miteinander arbeiten und so ein Projekt gemeinsam für eine Stadt an den Start stellen.
Da fällt mir dazu ein, wir arbeiten ganz viel bei uns bei ITS mit Wegeketten. Und die Wegeketten neu zu gestalten, also arbeiten, wohnen, leben. Weil wir glauben zum Beispiel, dass man von Anfang an, from the very beginning, diese Prozesse gestalten muss. Und wir haben zum Beispiel ein Projekt, wo wir uns um die Zuziehenden nach Hamburg, wo wir uns um diese kümmern, die jedes Jahr neu nach Hamburg kommen, weil es gibt dieses sogenannte Window of Opportunity. Menschen, die einen neuen Arbeitsplatz haben, sind bereit, ihr Mobilitätsverhalten in Individualverkehr neu zu gestalten oder neu zu denken. Und die wollen wir von Anfang an abholen, dass auch der Weg zwischen Arbeiten und Wohnen dichter kommt, dass man also dieses Pendlerelend vermeiden kann und damit neue Konzepte hat. Ich glaube, da muss man wirklich interdisziplinär übergreifen. Arbeiten. Da reicht auch nicht eine Behörde oder eine Einrichtung, sondern wirklich gemeinsam denken, um das zu gestalten. Aber wir sehen da ein hohes Potenzial. Wir machen da auch Tiefeninterviews, also mit Menschen, die gerade frisch nach Hamburg gekommen sind, die aus Düsseldorf oder aus Frankfurt hierher kommen, wie sie eigentlich ihre Wohnung gefunden haben, nachdem sie den Arbeitsplatz gewechselt haben mit der Familie. Und da sehen wir eine ganz, ganz große Chance, tatsächlich das Mobilitätsverhalten von Menschen und Familien auch neu zu gestalten.
Ich möchte das nochmal kurz unterstützen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das ist ja eher so ein ganzheitlicher Ansatz zum Thema Mobilität, der mir gut gefällt. Und in der Stadtplanung sprechen wir immer so von der Stadt der Nähe. Und wir zeichnen dieses Interview ja jetzt auch in Corona-Zeiten auf gerade. Wir leben alle in diesem Lockdown fast auf der ganzen Welt. Und was man sehr gut jetzt beobachten kann, ist, welche Stadtteile sind eigentlich resilient und nachhaltig? Das heißt, können sich eigentlich weitgehend selbst auch erhalten? Das heißt, hat ein Stadtteil genügend Ärzte? Gibt es genügend Einkaufsmöglichkeiten? Gibt es eine Schule? Gibt es eine soziale Infrastruktur? Oder muss ich eigentlich ständig aus meinem Stadtteil raus, um irgendwas zu erreichen? Und wir haben gerade gestern, hatte ich so einen Call mit den USA auch und diese Idee der funktionalen Stadt, wie wir sie in den 70ern hatten, das heißt, man arbeitet irgendwo, man wohnt irgendwo, basiert halt auf dem Auto, funktioniert jetzt in Corona-Zeiten eigentlich überhaupt nicht gut. Gut funktionieren die Stadtteile, die so eine Art Resilienz in sich selber haben. Und das ist ja das, was du im Prinzip, Hans, eben auch gesagt hast, dass man eben auch von Seiten der Stadtplanung sich immer überlegen muss, wie schaffe ich so einen Mix an Bedürfnissen, die Leute eigentlich haben, damit sie sich gar nicht so viel bewegen müssen.
Auch wenn die privaten Pkw den größten Anteil am Verkehr in der Stadt haben, konzentriert sich die öffentliche Wahrnehmung und vor allem die Kritik ja eher auf die Lieferfahrzeuge. Die werden als Störfaktor wahrgenommen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass die Straßen deutlich leerer sind, würde sich das dann vielleicht ändern?
Vielleicht kann ich von der Logistikinitiative ITS mal anfangen. Wir sind gerade dabei, das Ganze in einem Pool in vielen Bereichen zusammenzufassen. Denn wir haben gleichzeitig auch eine Situation, dass Lkw-Fahrer fehlen für die kleinen und für die größeren LKWs. Ich hatte neulich einen ganz, ganz spannenden Termin gehabt beim Großmarkt in Hamburg, die also die ganzen Quartiere beliefern, wo die ganzen Restaurants und die ganzen Läden sind. Und dann ist es so, dass 20 Unternehmen morgens losfahren und unterschiedlich 20 Restaurants beliefern. Und da wurde der Wunsch, ob wir nicht so eine Art Shuttle-System aufbauen können, die vom Großmarkt morgens losfahren, die Ware bündeln und dann in die einzelnen Quartiere bringen. Und das findet momentan in relativ vielen Bereichen statt. Im Bereich Cap und Lieferdienste wird momentan noch gesagt, die Fahrzeuge sind sowieso voll. Aber wir haben in Hamburg also auch die Idee und das Konzept über Microhubs, diese Dinge zusammenzufassen, um sie dann sozusagen auch mit Entlastung reinzubringen. Wobei Lieferverkehre ist das eine, auch von Cap-Diensten. Es gibt viel, viel andere Handwerksverkehre und Baubereiche. Und da sind wir auch gerade dabei, dass viele LKWs noch zur Hälfte leer sind. Und da wollen wir eben auch branchenübergreifend Crossover versuchen, LKWs zusammenzufassen, um wirklich innerhalb der Städte weniger Fahrzeuge zuzulassen. Da stellt sich die Frage, und da ist eigentlich jede Stadt immer aufgerufen, inwieweit man tatsächlich auch dort irgendwo selbst Einfluss nehmen kann. Also man kann zum Beispiel auch sagen, es gibt einen City-Bereich, City 1 oder City 2 und jeder Lastwagen, der da reinfahrt, muss pro Palette oder Stellplatz so und so viel Euro bezahlen. Und damit könnte man den Markt relativ schnell regulieren. Die Städte wollen im Moment einfach noch relativ liberal und nicht regulieren. Wir glauben aber, wenn man die Klimaziele erreichen will, wird man irgendwann dazu übergehen, also auch gerade in den einzelnen Quartieren, hier wirklich kreative Lösungen zu schaffen, um auch den Wirtschaftsverkehr noch ein bisschen einzudämmen und effektiver und effizienter zu gestalten.
Frau Ziemer, solche Konzepte sind sicher auch wichtiger Bestandteil Ihrer Forschung?
Genau, also zwei Dinge kann man vielleicht noch einmal dazu sagen. Dieses Thema Digitalisierung und Mobilität, das hat Hans ja indirekt jetzt schon angesprochen. Du hast das Wort aber nicht in den Mund genommen, aber das kann man vielleicht nochmal tun an dieser Stelle. Dass wir natürlich gerade im Bereich Logistik, wo du dich auch wirklich viel besser auskennst, gibt es ja schon gute Versuche auch über bestimmte Datensammlung, Datenverknüpfung, Apps, die man entwickelt, diesen Stau zu reduzieren. Der Hamburger Hafen macht das ja jetzt auch. Die Containerentladung funktioniert an vielen Stellen ja tatsächlich auch schon viel besser, weil die LKWs nicht mehr so lange stehen auf den Straßen. Das ist sicherlich super hilfreich und daran muss weitergearbeitet werden. Und ansonsten im Bereich der Stadtentwicklung ist das Thema Lärm durch Logistikverkehr und Emissionen durch Logistikverkehr natürlich ein riesengroßes, weil wir immer mehr bauen in den Städten. Nochmal das Thema Verdichtung. Und wir gehen zum Beispiel jetzt in Hamburg immer mehr in den Hafen rein. Wir entwickeln gerade den Grasbrook als neues Wohnareal auch, aber da gibt es viele andere Städte, die diese Hafentransformation hinter sich haben. Skandinavien gibt es viele Beispiele, Kanada in den USA. Und da ist man natürlich ganz massiv mit diesem Logistikverkehr beschäftigt. Das ist dann nicht nur ein LKW, der morgens den Gemüselieferanten anliefert, sondern da hat man den ganzen Tag im Prinzip Lärmemissionen. Und in der Stadtplanung wird das komplett vom ersten Tag an natürlich mitgedacht. Wie könnten die Verkehre da durchgeleitet werden, damit da überhaupt Leute wohnen können. Und das ist schwierig. Das ist nicht so einfach, aber es ist ganz zentral.
Was mir da noch ganz wichtig zu einfällt, es wird immer gesagt, der Markt wird es regeln. Spannenderweise hat das die letzten Monate und Jahre überhaupt nicht funktioniert, weil doch jedes Unternehmen in der Wirtschaft versuchte, sich selbst zu optimieren. Und solange man nicht bereit ist, zum Beispiel für eine Paketlieferung auch 3 oder 4 oder 7 Euro zu bezahlen in Deutschland, was in anderen Ländern üblich ist, war das ganz, ganz schwer, wirklich ein nachhaltiges Konzept für die Belieferung auch für Same-Day-Delivery oder ähnliche Konzepte zu tragen. Interessanterweise haben wir aufgrund der momentan, nehmen wir jetzt mal das Wort in den Mund, Corona-Krise, eine Situation, dass der Konsumer, der Endverbraucher bereit ist, für eine gute Leistung Geld zu bezahlen. Und mit diesem Budget, was dadurch zur Verfügung steht, können wir Modelle und Projekte fahren, für die wir bisher die letzten 12 Monate kein Geld hatten. Weil die Menschen sagen, okay, ich zahle auch 8 Euro, Hauptsache ich bekomme heute Abend dies und das. Und wir hoffen ganz, ganz stark, dass dieser Gedanke, dass Geiz ist geil, nicht mehr wichtig ist, sondern Qualität ist toll. Wenn das nach vorne geht, dann können wir die Lieferverkehre auch für Hamburg in den nächsten Monaten völlig neu gestalten.
Sie meinen, darin liegt eine große Chance?
Ist schon so, läuft jetzt schon. Ist unglaublich, wie plötzlich Projekte durch den Himmel gehen, die bisher keine Akzeptanz hatten, weil das Geld da ist, um tatsächlich Lieferverkehre auch für E-Cargo-Bikes und andere Konzepte komplett zu finanzieren.
Welche Rolle spielt das Thema Technologie? Ich glaube, Frau Ziemer, Sie sind da relativ kritisch, beziehungsweise Sie sagen, Technologie allein ist nicht die Lösung.
da gehört eben auch eine Mentalität und da gehört auch ein Mindset der Menschen dazu. Ne? Also es ist ja immer so, Technologie selber macht keinen Erfolg, sondern sie wird nur ein Erfolg, wenn die Menschen sie auch benutzen und auch den Sinn darin sehen. Und das ist gerade beim Thema Mobilität, glaube ich, so wichtig, weil das geht halt jeden was an oder jede bewegt sich. Und deshalb ist es wichtig, und da ist ja ITS, da sprechen wir auch bei diesem Kongress jetzt hier darüber, dass wir da halt auch die Stimmen der Bürger und Bürgerinnen einfangen und uns überlegen, was wollen die eigentlich? Ne? Gerade so Fragen wie Last-Mile-Mobility, das ist ja sowas ganz Praktisches. Ne? Man steigt aus der U-Bahn aus, wie komme ich dann eigentlich nach Hause? Benutze ich den E-Roller, das Skateboard, laufe ich zu Fuß, habe ich ein Fahrrad? Das sind ja wirklich so sehr bedarfsorientierte Praktiken, die man ja erstmal überhaupt kennen muss, um dann Technologie sinnvoll einzusetzen und zu entwickeln.
Also kann ich komplett unterstützen. Also ITS wird ganz häufig gesagt, ihr seid ja so eine akademische Lütkolben-Abteilung. Ist einerseits richtig, aber positiv richtig, weil aufgrund der letzten Kongresse und Weltkongresse und unserer ganzen Startups, die wir haben, kann ich sagen, technisch ist ITS super ausgerüstet. Aber wir haben festgestellt, das Ganze läuft nur, um Mobilitäts- und Logistiklösungen zu finden, wenn man auch die Verhaltensökonomie berücksichtigt. Wir haben so eine Quote, 80% ist Technologie und 20% ist Verhaltensökonomie. Das heißt, der Mensch muss es wollen und er muss das Ganze auch mögen. Mobilität und Logistik so in der ganzen Wende muss wirklich so lecker und so attraktiv sein, ich sage mal wie Nutella, sonst wird es vom Verbraucher nicht genutzt. Und das müssen wir hinbekommen. Und ich glaube, wir sind im Moment bei ITS noch nicht ganz bei der Quote angekommen. Wir müssen noch mehr die Bürger, die Endkunden abholen und sie davon zu überzeugen, dass tatsächlich Wirtschaft und Lebensqualität von Bürgern parallel sich optimieren können.
Dieses ganze Thema Umstellung des Mobilitätsverhaltens, das funktioniert, und das sieht man ja an vielen Städten, das funktioniert ja nie über Verbote. Ne? Das ist so, wie Hans sagt, er hat das Wort Nutella jetzt benutzt, das funktioniert nur darüber, dass man ein attraktives Angebot formuliert und die Leute dann plötzlich merken, das funktioniert ja. Und Mobilität ist für mich immer so ein bisschen wie Politik. Wenn man nicht darüber redet, funktioniert sie eigentlich gut. Mhm. Und das ist an vielen Stellen aber noch nicht so. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Ich meine, ich reise ganz viel und ich versuche in jeder Stadt die Mobilitätssysteme auszuprobieren. Auch dann kann ich immer so nebenbei auch gleich so ein bisschen forschen, und es ist immer wieder frustrierend, weil es auch immer wieder noch nicht so richtig gut funktioniert. Und das ist, glaube ich, schon ganz wichtig, dass wir das halt über ein attraktives Angebot funktionieren, was super zuverlässig funktionieren muss. Mhm. Wenn ich bei einem Meeting sein muss, dann muss das Ding einfach laufen. Und das probiere ich einmal. Und wenn die App nicht sofort funktioniert, dann lösche ich sie von meinem Smartphone.
Mhm. Also ganz tolles Beispiel dafür ist, wir sind ja in Hamburg dabei zu versuchen, mehr Person in einen PKW reinzukriegen. Der Schnitt ist wie der Bundesschnitt. Im Durchschnitt sind 1,2 Menschen in einem PKW drin. Und wir hätten gerne eine Quote von 1,4 bis 1,6. Und das geht tatsächlich nur über Incentive-Programme, dass man den Menschen, die gemeinsam zwischen Arbeit und Wohnen pendeln, etwas anbietet, was die super, super attraktiv finden. Denn freiwillig machen die das nicht. Und da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen kreativer werden, dass wir die Menschen abholen. Man könnte zum Beispiel auch in der City Süd, wo wirklich keine Parkplätze sind, für Leute anbieten, wenn ihr zu dritt oder zu viert kommt und reinfahrt, ihr bekommt einen Parkplatz, der ist kostenlos und ihr könnt direkt bis zu eurem Arbeitsplatz fahren. Da wird zwar gesagt, aber ihr wollt die Autos doch ganz raus haben. Das ist nicht die Lösung. Wir werden immer Pendler haben. Es geht darum, wirklich ein ziemlich breites Spektrum an attraktiven Mobilitätsangeboten zu haben, um den Mix in der Gesamtsumme runterzudrücken von der Belastung. Aber Incentive-Programme, denken wir auch, sind der richtige Weg. Bestrafen nützt überhaupt nichts.
Ich möchte nur ein Beispiel noch mal bringen. Bei diesen Mobility-on-Demand-Systemen in Helsinki haben die so Flatrates eingeführt. Das heißt, ich buche einfach für einen Monat Betrag X und kann für dieses Geld alles benutzen. Taxis, U-Bahn, Fahrräder, Carsharing. Und das ist natürlich auch total attraktiv. Dann zahle ich nicht für jeden Service einzeln. Das nervt ja auch so in vielen Städten noch, ne? Dass man hat eine U-Bahn-Karte, dann ist man irgendwo angemeldet bei einem Sharing-System und man hat irgendwie 5 oder 6 Systeme gleichzeitig laufen. Wenn man so eine Flat hat, kann man alles gleichzeitig und dann steigt man halt auch um.
Das ist ein gutes Beispiel. Wir haben ein Projekt, das heißt Mobilität 70+, weil wir müssen aufpassen, dass wir bei dieser ganzen Mobilitätsdiskussion uns nicht nur mit den Digital Natives beschäftigen, sondern auch mit der wachsenden Generation in Hamburg, zum Beispiel fast 400.000, die über 65 sind. Und mit denen haben wir eine Umfrage gestartet. Wir hatten über 550 Haushalte, die über 70 waren. Und die haben gesagt, sie würden auf ihr Auto sofort verzichten, wenn es so ein attraktives Mobilitätsangebot in Hamburg geben könnte. Eine Kombination aus HVV, Taxen, Moja, Yoki und allem drum und dran. Sie wollen nur von A nach B, das wollen sie sicher, und sie brauchen ihr eigenes Auto nicht. Und hieraus so eine Flat zu machen, das ist, glaube ich, eine ganz spannende Aufgabe auch für Hamburg, um gerade auch die Generation in der Zukunft zu begleiten.
Wenn wir uns nun eine Stadt mit deutlich weniger Individualverkehr vorstellen, wer würde davon am meisten profitieren?
Also eine Sache finde ich noch ganz wichtig, und zwar die Aufwertung des öffentlichen Raumes. Wenn wir uns das vorstellen, dass wir keine Autos mehr in den Innenstädten, wir reden jetzt immer erstmal über die Innenstädte, ne, haben. Und wir hätten zum Beispiel sehr viel weniger Parkplätze. Das ist ja das typische Beispiel. Wenn wir uns alle anschauen, in den attraktiven Stadtteilen sind die Straßen vollgeparkt. Und wenn die Straßen leer oder leerer wären, wäre das eine ganz, ganz starke Aufwertung des öffentlichen Raumes. Man könnte begrünen, man könnte die Gastronomie, kann besser draußen stuhlen. Kinder können auf der Straße spielen. Das gibt es ja auch schon so Pilotprojekte, die schön sind.
Also ich sehe das genauso. Es gibt ja immer noch Stimmen, die sagen, der Einzelhandel bricht zusammen, wenn wir den Individualverkehr rausnehmen. Es gibt ganz viele Studien darüber, die genau das Gegenteil beweisen, weil die Lebensqualität, dass man Shoppen als Event auch sieht, als Ereignis, als etwas Besonderes, was man macht. Und wenn dann noch die Emissionsbelastung für Lärm runtergeht, gibt es auch Studien darüber, dass die Bürger mehr einkaufen, wenn sie ein entspanntes Gefühl haben. Also ich glaube auch tatsächlich, dass die Lebensqualität sinkt, wenn der Individualverkehr steigt, aber wenn es weniger wird, dass dann automatisch auch die Leute wieder in die Städte kommen, um dort auch mehr zu flanieren, einzukaufen, essen zu gehen, ins Kino zu gehen. Und damit kann man die Konzepte, glaube ich, völlig neu aufstellen.
Das waren viele interessante Perspektiven. Liebe Frau Professor Ziemer, lieber Herr Stapelfeld, danke vor allem auch für Ihre Zeit und dass Sie eben diese spannenden Gedanken mit uns geteilt haben. Wir danken auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren, und wir freuen uns darauf, Sie bald wieder auf motionist.com begrüßen zu dürfen. Motionist, der Podcast.